Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen und ich hoffe, dass niemand sich daran stört, dass ich heute mein Jackett daheim gelassen habe. Dafür habe ich gestern ein neues Hemd gekauft. Extra, extra weiß. Extra für euch. Ja, der Predigttext steht in Johannes 11. Und zwar Johannes 11. Die haben mir vorhin die Schriftlesung schon gehört, die Auferweckung des Lazarus. Ich habe daheim ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Wilhelm Busch, aber jetzt nicht den Comic, den Dichter und Zeichner, sondern den Pastor Wilhelm Busch. Der lebte vor ungefähr 100 Jahren im Ruhrgebiet und der hat da ein Buch geschrieben, da hat er Erlebnisse, was er in seinem Dienst alles erlebt hat. Und da beschreibt er die Begegnung mit einem Mann. Und er wollte diesem Mann wahrscheinlich bei einer Straßenmission eine Bibel überreichen. Und dann sagte der Mann, meine Frau war krank, ich habe gebetet und dann ist sie gestorben. Mit der Bibel bin ich fertig. Und dann sagte Wilhelm Busch schlagfertig, Sie sind fertig mit der Bibel? Ich glaube, Sie haben noch nicht mal angefangen. Also viele sind fertig und haben noch nicht mal angefangen. Denn wir haben so viele Gedanken von Gott und der Welt. Gott muss doch jetzt ein Wunder tun. Wenn ich darum bitte, muss doch die Heilung passieren. Wenn ich darum und darum bitte, muss das doch so gehen. Aber unsere Gedanken über Gott und die Welt sind nicht immer richtig. Sie sind sogar oft falsch. Man denkt sich irgendwas und Gott hat ganz andere Pläne. Der Schweizer Pfarrer Kurt Marti hat ein schönes Lied gedichtet. Manchmal kennen wir Gottes Willen und manchmal kennen wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Manchmal spüren wir Gottes Frieden. Und manchmal spüren wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die dunklen Tage kommen. Ja, manchmal kennen wir Gottes Willen und manchmal kennen wir nichts. Das steht mit etwas anderen Worten im Buch Jesaja 55, Vers 8. Das sagt der Herr selbst. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und nachdem im Römerbrief der Apostel Paulus über Gottes Wege mit seinem Volk Israel und der Gemeinde nachgesonnen hat, schreibt er zum Schluss, O welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und jetzt, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte, und unerforschlich seine Wege. Ja, wir sind immer am Lernen, egal wie viele Jahre oder Jahrzehnte wir mit dem Herrn schon unterwegs sind. Deshalb sind die Bibelstudien so wichtig. Denn wo sollen wir über Gottes Gedanken, über Gottes Wege lernen, wenn nicht aus seinem Wort? Der alte Theologe Karl Barth, auch im hohen Alter, über 80 Jahre alt, unterschrieb im hohen Alter seine Professor, Doktor, 12 Doktortitel. Und er schrieb unter seine Briefe zum Schluss, Student der Theologie. Und wir können, auch wenn wir keine Professoren sind, auch unsere Briefe unterschreiben mit Bibelschüler. Egal wie alt wir sind, egal wie viel wir schon gelesen haben. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Von Matthias Claudius. Jetzt kann man sagen, aber die Apostel und die Jünger, na, die hatten ja voll den Durchblick. Wir sind in bester Gesellschaft, denn im Johannesevangelium gibt es so ein Motiv, das sich so durchzieht. Und das sind die Missverständnisse und Irrtümer. Als Jesus mit dem Nikodemus über die Wiedergeburt spricht, ihr müsst von neuem geboren werden, dann denkt der Nikodemus, das geht doch gar nicht. Wir können doch nicht wieder als Babys in den Leib unserer Mutter zurück. Und Jesus sprach von der geistlichen Wiedergeburt. Oder Johannes 4, die Samariterin, Jesus spricht vom lebendigen Wasser und die Samariterin, diese Frau, denkt, er redet von der Quelle. Das heißt ja auch lebendiges Wasser. Und Jesus spricht aber von dem Wasser, dem Lebenswasser, das er gibt. Und hier in unserem Bibeltext Johannes 11 gibt es genau dieses Motiv auch wieder. Johannes 11, Vers 11. Da bekommt Jesus die Nachricht, Lazarus, dein Freund, liegt todkrank. Und dann sagt Jesus zu seinen Aposteln, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin und will ihn aufwecken. Und dann sprachen seine Jünger, ach, das ist ja schön, wenn der schläft, dann wird's besser mit ihm. Und wenn du dann aufwächst, ist er ganz gesund. Jesus aber sprach von seinem Tod. Und sie meinten, er rede vom leiblichen Schlaf. Also dieses Motiv, dass auch selbst die Apostel Dinge, die Jesus gesagt hat, nicht richtig einsortieren konnten oder nicht richtig verstehen konnten, zieht sich durch das ganze Johannesevangelium. Und so heißt die Predigt, Gottes Wege kennenlernen und darauf gehen lernen. Ich habe heute nur zwei Punkte, weil nicht jeder Text muss drei Punkte aufweisen. Ich habe zwei Punkte. Erstens, Gottes Wege, wir lernen daraus, wie Gott handelt. Jesus handelt, wenn es Zeit ist. Und der zweite Punkt heißt, Jesus tut mehr, als wir bitten und verstehen. Zunächst mal, die Geschichte ist ja so, dass Martha und Maria, die kennen wir schon aus dem Lukas-Evangelium, Martha ist die Aktive, Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Das war üblich, zur Zeit Jesu ging das auch, also es konnten auch Frauen zu einem Rabbiner gehen, das ist nicht so streng gewesen, wie manche Ausleger das meinen. Und Maria hört zu und Jesus sagt, sie hat das bessere Teil erwählt. Und hier ist auch Martha wieder aktiv in Vers 21. Also sie kommt Jesus entgegen, Entschuldigung, Vers 6. Moment, das ist die Hitze heute. Geht's dir nicht? Wo steht das? Ich finde jetzt den Vers. Aber Martha macht sich jedenfalls auf, als sie hört, dass Jesus unterwegs ist und geht ihm aktiv entgegen. Denn Lazarus, erfahren wir hier, war der Bruder von Martha und Maria. Jesus wurde das gemeldet. Jesus war zu dieser Zeit nicht in Bethanien. Er war an einem Ort, wo Johannes getauft hat, am Jordan. Es war also einige Tagesreisen entfernt. Und dann bekommt er diese Nachricht, Lazarus, dein Freund, liegt im Sterben. Ja, und jetzt heißt es hier in Vers 6, als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und wie gesagt, das war oben am Jordan, wo Johannes getauft hat. Stell dir mal vor, du hast einen Schlaganfall, rufst 112 den Notruf und die Sanitäter sagen, wir kommen, mal sehen, wir haben jetzt Frühstückspause, wir machen erst mal Frühstück und dann sehen wir mal, vielleicht in zwei Stunden kommen wir vorbei. Ich glaube, die werden ihren Beruf, ihren Job los. Jesus, jetzt Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Wir müssen doch sagen, da kommt jetzt ein Notruf, es ist höchste Gefahr. Jesus, hilf uns jetzt, sonst stirbt er. Und Jesus tut zwei Tage nichts. Er bleibt an dem Ort, an dem er war. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht hatte Jesus kein Interesse an dem Lazarus oder sonst irgendwie etwas da zwischen den beiden. Nein, in Vers 5 heißt es ausdrücklich, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Das Wort lieb spielt auch im Johannesevangelium eine ganz entscheidende Rolle. Der Vers ist hier, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also es geht hier nicht darum, dass ihr Lieblingsjünger, das reden wir ja auch dem Johannes, dem Lieblingsjünger und Maria, Martha und Lazarus, dass das so die Lieblinge, ich kenne das als Lehrer, ja, man hat so seine Lieblingsschüler, Wenn der dann so zwischen 4 und 5 steht, gibt man dem noch die 4. Ne? Und der andere, die mag man nicht so gerne, den knallt man dann ohne Problem auch mal eine verdiente 5 rein, obwohl das bei mir ja selten ist. Aber das ist hier nicht gemeint, dass Jesus so ein paar bevorzugte Jünger und Personen hatte, sondern das hängt damit zusammen, dass Jesus sein Leben für diese Menschen, die Welt, den Kosmos steht hier geliebt, dahin gibt. Und da gehört eben Martha, die Schwester Maria und Lazarus dazu. Es war offenbar eine Freundschaft, also Jesus hatte eine Freundschaft mit ihnen. Und die Jünger und Apostel auch, denn Jesus nennt in Vers 11 Lazarus unseren Freund. Ja, unsere Wege sind so, wie Martha das denkt. Wir haben gebetet und es ist nichts passiert. Wir haben Jesus dringend angerufen und was anderes ist ja Gebet nicht. Dringend angerufen, komm doch, der liegt im Sterben. Und was ist passiert? Er ist tot. Ende. Vers 37. Da sind einige dabei am Grab. Er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? So eine Frage, die bis heute schallt. Jesus hat solche Wunder getan. Konnte er denn jetzt hier nicht eingreifen? Ja, wir haben auch in unserer Frankfurter Gemeinde einen fallenden jungen Mann, der ist schwer krank. Wir haben sogar ein Gebetswochenende mit der Gemeinde gemacht. Und dann frage ich die Eltern, ist irgendwas passiert? Nichts. Es ist immer noch genauso. Und wir beten natürlich weiter. Aber das geht bis heute. Jesus hat doch diese Wunder getan. Kann er denn nicht ein Wort sprechen? Und der junge Mann Mitte 20 wird wieder gesund und kommt auf die Beine. Das sind unsere Wege. Wir haben gebetet und es ist nichts passiert. Hat Jesus geschlafen? Das sind unsere Gedanken. Und die sind menschlich. Man könnte auch noch weitergehen und sagen, Jesus hat versprochen, dass er sichtbar wiederkommen wird. Ich meine, 2000 Jahre wären reichlich lange. Für uns, für Gott nicht. Reichlich lange. Und 2026, da helfen jetzt auch die Fußballergebnisse nichts, sind chaotischer denn je. Die Liebe wird in vielen erkalten, heißt es. Kriege und Kriegsgeschrei werden zunehmen. Erdbeben, jetzt hat es auf Kreta wieder gerumpelt. Das ist wirklich wahr. Diese Dinge, die Jesus da vorausgesagt hat, erfüllen sich vor unseren Ohren und Augen und wir können froh sein, wenn es uns gut geht. Ja, unsere Wege, gebetet, nichts passiert, gewartet, nicht gekommen. Und jetzt kommen Gottes Wege, Gottes Gedanken dagegen. Vers 4, als Jesus das hörte, dass Lazarus todkrank war, sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern, und jetzt kommen Gottes Gedanken, zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Ich hatte in der letzten Predigt das schon einmal angesprochen, das Wort Verherrlichung heißt, es kommt jemand in seiner Bedeutung zur Geltung. Im Hebräischen heißt es Kabod, das ist das Gewicht. Also das ganze Gewicht einer Persönlichkeit wird offenbar. Und hier wird offenbar, Jesus ist nicht nur ein Rabbiner, nicht nur ein Mensch wie du und ich, sondern Jesus ist in Wahrheit der Messias und noch viel mehr, er ist der wahre Sohn Gottes, wesensgleich mit dem Vater, nicht adoptiert, nicht geschaffen, wie manche Sekten meinen oder ihr Lehrer. Jesus ist gezeugt und nicht geschaffen, wie es im alten Bekenntnis heißt. Und zwar gezeugt nicht, dass er auf einmal da war und vorher nicht, sondern ewig gezeugt. Jesus ist der wahre Sohn Gottes. Und wenn jemand sagt, naja, das sind Texte aus dem 4. Jahrhundert, kann man nur darauf hinweisen, das steht alles im Johannesevangelium. Die haben sich da nichts ausgedacht. Vielleicht haben sie es mit ein paar anderen Worten beschrieben. Man kann auch so sagen, wenn ein Polizist einen Verkehrsteilnehmer anhält, dann macht er das nicht als Privatperson, sondern biblisch würde man sagen, das Gewicht, das er jetzt hat, ist das Gewicht des Amtes als Amtsperson. Aber natürlich will ich jetzt nicht einen Polizisten mit Jesus vergleichen, aber das ist das diese Herrlichkeit bedeutet, es wird jemand in seiner ganzen Bedeutung offenbar. Und hier wird offenbar, Jesus ist der Sohn Gottes und Johannes 1, der Schöpfer des Himmels und der Erden, der durch sein Wort das ganze Universum erschaffen hat. Lazarus lag 4 Tage im Grab. Ich nehme mal an, dass er schon eine Woche tot gewesen ist. Da ist auch nichts mehr scheintot. Die Verwesung setzt schon ein, da passiert nichts mehr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jesus wird verherrlicht, wie es hier in Vers 4 heißt. Der Sohn Gottes wird verherrlicht in seiner ganzen Macht und Größe. Er spricht dasselbe Wort wie am Anfang der Bibel. Es werde Licht und es wurde Licht. Lazarus, komm heraus, und Lazarus kommt heraus. Es heißt sogar, er ruft das laut. Das ist also ein Machtwort. Die Verherrlichung Jesu heißt, hier wird Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als Sohn Gottes und Schöpfer des Himmels und der Erde offenbar. Jesus kann lange warten. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, wenn da einem irgendwas brennt und es passiert nichts. Aber eines weiß ich, wenn Jesus handelt, dann richtig. Dann gibt es keine halben Sachen. Dann gibt es nicht einen Prozess. Ja, wir müssen den Lazarus jetzt mal noch eine Woche liegen lassen. Vielleicht steht er dann auf. Er kommt sofort raus. Übrigens heißt es hier, er kam heraus. Ein Ausleger wies darauf hin, dass er noch mit Grabtüchern an Füßen und Händen im Gesicht verhüllt war. Der muss rausgehüpft sein, denn er konnte ja nicht laufen. Man hat ihm ja die Grabtücher erst später abgenommen. Also, Jesus handelt dann, wenn es Zeit ist. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit einer Mutter gehört, die hat ihren 21-jährigen Sohn durch eine Krebserkrankung verloren. Und das ging auch durchs Fernsehen, das war vor ein paar Jahren, ich glaube Philipp hieß der, kennt aber einige gesehen. Und dann war auch zum Schluss, bis zum Schluss die Hoffnung, Gott wird durch ein Wunder eine Heilung schenken. Und dann kam das Wunder nicht, er ist dann tatsächlich gestorben. Und jetzt ein paar Jahre später sagte die Mutter, wir haben lange gerungen dadurch, aber dann hat uns der Herr durch verschiedene Wege gezeigt, dass es ihm jetzt, wo er jetzt ist, viel besser geht, als es ihm gehen würde, wenn er tatsächlich geheilt worden wäre. Und wir wissen nicht, vielleicht wäre es eine Ikone geworden oder irgendwie wäre so ein Kult darum entstanden. Und jetzt können wir es dankbar in Gottes Hand legen und wissen, er macht keine Fehler. Aber sie haben ein paar Jahre gebraucht, um dazu zu kommen. Der zweite Punkt und letzte Punkt. Jesus tut nicht nur zu seiner Zeit etwas, sondern er tut mehr, als wir bitten und verstehen. Also Gottes Wege gehen auch in die andere Richtung, dass wir manchmal gar nicht verstehen, welche Schätze er für uns vorbereitet hat. Bethanien ist ja hier, also wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, Jesus kam vom Norden nach Bethanien und Bethanien liegt kurz vor Jerusalem. Das heißt, er war auf dem Weg nach Jerusalem. Bethanien, wo die Auferweckung des Lazarus stattfand, war ja nur ein Zwischenstopp. Und wo ging er hin? In Vers 16, in Vers 6. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Also Judäa und die Hauptstadt Jerusalem. Und die Jünger sprachen, Meister, eben wollten die Juden dich steinigen und du gehst wieder dorthin. Und Thomas sagt dann, lass uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Sie wussten, Jesus geht jetzt nach Jerusalem und dort wird ihm nichts Gutes begegnen. Jesus geht nach Jerusalem in den Tod. Und das ist auch eine schöne Sache hier. Jesus geht in den Tod und auf dem Weg ans Kreuz blüht Leben auf. Denn nachdem Lazarus auferweckt war, und das haben die Juden ja mitbekommen, auch die ihm feindlich waren, müsste man sagen, jetzt dreht sich die Stimmung. Jesus ist tatsächlich der Messias und der Sohn Gottes. Genau nach der Auferweckung des Lazarus, ab Vers 46, beschließen die hohen Priester und Ältesten des Volkes, Jesus zu töten. Und der hohe Priester weissagt: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Es ist also der Todesbeschluss gefasst. Und dort am Kreuz, jetzt kommt die ganze Geschichte, kriegt jetzt noch einen drauf. Jesus hat ja mit der Auferweckung des Lazarus den leiblichen Tod zumindest für eine Zeit lang beendet. Aber am Kreuz geht es um den sogenannten zweiten Tod, den ewigen Tod, die Trennung von Gott, die Sünde. Lazarus ist wieder gestorben. Irgendwann muss er ja mal wieder gestorben sein. Aber Jesus bringt ewiges Leben. Und so ist der Höhepunkt dieser Geschichte gar nicht mal die Auferweckung des Lazarus, sondern der Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Unsere Wege sind, dass der geliebte Lazarus wieder aus dem Grab herausgekommen ist. Das ist mehr als genug. Das hätten wir nie erwartet. Jesus hat hier mehr getan, als wir jemals geglaubt haben. Wir dachten, er kommt rechtzeitig und heilt. Jetzt weckt er einen Toten auf, der schon 7 Tage tot ist. Gottes Gedanken und Gottes Wege sind, du hast nicht mal die Hälfte kapiert. Es geht hier nicht nur darum, dass wir durch ein Wunder wieder in unser altes Leben zurückkommen, sondern es geht hier um ewiges Leben. Als die Königin von Saba bei Salomo in seinem Palast war, war sie so begeistert von dem Reichtum, dass sie sagte, nicht mal die Hälfte hat man mir erzählt. Und Jesus sagt, deutet auf sich, hier ist mehr als Salomo. Also wenn man denkt, man hat Jesus schon begriffen und in seiner Macht, dann legt Jesus aber noch mal eins obendrauf. Ich bin, und da will ich zum Schluss noch ein paar Sachen dazu sagen, weil die so kostbar sind, weist zurück in Exodus 3, als Mose in der Wüste vor dem brennenden Dornbusch stand und den Auftrag bekommt, das Volk aus der Sklaverei zu führen. Da fragt Mose, wer hat mich gesandt? Was soll ich den Israeliten sagen, wer mich gesandt hat? Und da kam die Stimme des Herrn, ich bin, der ich bin. Das heißt, der Ewige, der Treue und der mit euch geht. Und dieses Ich Bin nimmt Jesus auf in diesen Ich Bin-Worten. Ich bin und kein anderer. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt, wie kriege ich daran Anteil? Wer an mich glaubt? Der Glaube ist die Art und Weise, wie wir Anteil an der Auferstehungsmacht Jesu bekommen. Deshalb ist es nicht gleichgültig, man hört hier heute oft den Satz, kann ja jeder glauben, was er will. Der eine glaubt so und der andere glaubt so. Hier ist Glaube nicht so oder so, sondern hier heißt Glaube, ich habe Anteil an der Auferstehung und dem ewigen Leben Jesu. Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten, es ist ein Vertrauen. Man könnte sogar noch mehr sagen, eine Lebensgemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Neugeboren. Wer an mich glaubt, so jetzt kommt etwas, was ich ein bisschen erklären muss, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird ewig, hat ewiges Leben, auch wenn seine leibliche Existenz zu Ende geht. Und wer da lebt, jetzt spricht Jesus von der leiblichen Existenz hier und glaubt an mich, ist mit mir verbunden, der wird niemals mehr sterben. Sterben ist hier etwas missverständlich übersetzt, weil es gab ja bei den Thessalonischern auch Christen, die dachten, sie sterben nicht, bevor Jesus wiederkommt. Besser kann man es übersetzen, der wird niemals mehr tot sein. Und hier ist das ewige Leben gemeint. Das heißt, das ewige Leben, ob wir sterben oder leben, in diesem Leib, wird uns niemand mehr nehmen können. Es ist deshalb auch das ewige Leben. Und so ist es gar nicht das Schlimmste, wenn man leiblich stirbt, obwohl das schon schlimm genug ist, zumindest der Prozess wahrscheinlich. Aber das Schlimmste ist, wenn man ohne ewiges Leben in die Ewigkeit geht. Also ewiges Leben trotz zeitlichem Tod, zeitliches Leben, das irgendwann zu Ende ist, aber du wirst niemals mehr tot sein. Und jetzt kommt hier der Hammer. Jesus, das ist nämlich nicht mehr dick gedruckt. Wisst ihr, was Jesus dann die Martha fragt? Glaubst du das? Und jetzt kommt das eigentliche Wunder. Sie spricht zu ihm, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das heißt, ein viel größeres Wunder als die Auferweckung des Lazarus ist, dass die Martha zum Glauben an Jesus kommt. Deshalb ist zum Glauben an Jesus kommen mehr als eine Auferweckung von den Toten, also von leiblichen Tod. Glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube. Und so können wir sagen, Gottes Wege, wir verstehen sie oft nicht, aber Gottes Wege sind immer noch viel herrlicher als alles, was wir uns vorstellen können. Ich habe zum Schluss noch ein kleines Bild. Ein Mann ist ein Teppichweber, hat eine Werkstatt zu Hause, webt einen Teppich und da kommt sein kleiner Sohn, vielleicht 5 Jahre alt, und sagt, Papa, was machst denn du da für einen Quatsch? Wieso? Es ist ja alles durcheinander, die Fäden, die laufen, es ist kein Muster zu erkennen, es ist alles kreuz und quer. Und dann dreht der Vater den Teppich um und das schönste Muster ist zu sehen. Und ich glaube, so wird das mal sein, wenn wir ankommen in der Herrlichkeit. Vieles von dem, was wir jetzt nicht verstehen, alles nur Wirrwarr und Chaos erscheint, wird dann im Licht Gottes ein Muster ergeben. Ja, Paul Gerhardt dichtete ein Lied, Befiehl du deine Wege. Und da heißt es, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret, auch wieder hier mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Amen.